Hallo zu den Sach- und Knastgeschichten. Heute mit dem einen und dem anderen. Und Chris. Thema heute: Ein Junge gegen die Gesetze. Chris ist 40 und kommt aus dem Osten. Das klingt komisch, ist aber so. Chris hat eine krasse Vergangenheit, hat viel zu viel missgebaut und auch sonst einiges auf dem Kerbholz. Was ein Kerbholz ist, erklären euch besser Mama und Papa. Chris erzählt aber dafür heute einen Schwank aus seiner Jugend. Viel Spaß dabei!
Logo wer? Logo was? Logo, Logo...
Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder, der eine
und der andere.
Und zusammen sind wir
Logorö.
Noch ein Podcast. Ja, noch ein Podcast. Ja. Ja, heute ein etwas anderer Recording Day, ja. Statt dem bisher so schön eingegroovten Mittwoch.
Heute der Mad Monday.
Genau, richtig. The day after WM-Spiel.
Tomorrow, genau.
Ja. Ja, sehr erfolgreich.
Ach, es kann nur bergauf gehen.
Ja, noch schlechter geht ja auch nicht. Ne? Also wer das Spiel gestern gesehen hat, der kann ja nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, stimmt, und ja, sagen so, du, ach du Scheiße.
Aber die Tacos haben gestern lecker geschmeckt.
Ja, das Schöne ist, du kannst ja jederzeit momentan zum Italiener gehen. Zeit haben die ja immer.
Richtig. Ja, ich war ja auch letzte Woche in Holland, also war
genau
auch schön.
Ja. Die waren so gar nicht eingestimmt auf, nein, Weltmeisterschaft, nein, na, ist klar. Ja, wie letzte Woche bereits schon angekündigt, haben wir heute einen wunderbaren Studiogast.
Ja.
Wir hatten in der letzten Folge ja so was angeschnitten, wer euch heute hier so erwartet. Ja, deswegen würde ich einfach mal sagen, hallo Chris. Chris ist 40 Jahre alt, kommt gebürtig aus Erfurt. Ja, für alle die, die in Erdkunde nur Tafelputzen waren oder Kreide holen. Ja, das lag mal in der DDR.
Richtig.
Aber Chris, sag doch einfach mal ein paar Worte zu dir. Sag doch einfach mal hallo.
Ich bin der Chris und der eine hat mich gebeten, heute doch mal dran hier teilzunehmen. Und da habe ich mir gedacht, ich mache das einfach. Vielleicht kann ich einigen Leuten mit meinen Erfahrungen eine neue Perspektive bieten.
Ja, auf jeden Fall schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr und freuen uns vor allem auf die nächsten Minuten mit dir so ein bisschen zu plaudern. Und das Schöne ist ja, bei mir im Kellerverlies sitzt man ja nicht auf dem Trocknen. Deswegen gibt es auch immer was zu trinken. Und ich würde sagen, dann starten.
Die Temperaturen steigen ja auch draußen wieder, ne?
Also ist geil. Heute geregnet, Sonne, und richtig, sobald die Sonne hier rauskommt, das ist ja direkt wieder bullenheiß, ne? Ah, oh, ja, komm, mecker noch ein bisschen. Ja. Sitzt hier mit einer Jacke. Weißt du?
Hier unten ist es auch kalt.
Ja, ist klar.
Ja, ja.
Du hast ja immer eine Jacke hängen, das weißt du ja hoffentlich.
Ach,
ne?
Ja, stimmt, ja.
Ja, genau.
Aber ich kann auch meine Jacke gerne ausziehen. Das
ja, okay, wenn es denn unbedingt sein muss. Währenddessen würde ich sagen, machen wir mal den Jingle zum Drink der Woche. Der Drink der Woche.
Jo, der eine. Was hast du uns denn heute Geiles mitgebracht?
Jo, heute gibt's was von Mama.
Ach,
von
geil.
Mama Nero. Mama Nero ist ein Kölner Kräuterlikör, ja, also was heimatnahes.
Hört sich auch schon sehr lateinisch an.
Ja, unbedingt. Ja. Auf jeden Fall ist das von der Privatbrauerei Gaffel, die ja mittlerweile hier bei uns im Rheinland schon, ja, mittlerweile
schon alles. Die haben ja auch schon den einen oder anderen Kater beschert.
Definitiv. Kölsch, Fassbrause, davon gibt's jetzt auch natürlich mehrere Geschmacksrichtungen von der Fassbrause. Ja. Jetzt aber auch Mama Nero ist nur ein Getränk davon. Es gibt noch Schwesterherz.
Ja. Das ist so, glaube ich, auch noch. Ne?
Genau, richtig. Also verschieden. Ich glaube, das eine ist, glaube ich, so ein Krapperartig. Das jetzt hier ist der Kräuterlikör der Mama Nero, und Schwesterherz ist wie, ja, im Kölsch sagt man eine Geneva.
Oh, lecker.
Was ist das? Johannisbeer, ne?
Ja, ich
Johannisbeerlikör.
Ja. Ich muss ja, leider habe ich mit Schrecken festgestellt, dass die diese Cascara-Brause eingestellt haben. Die kam ja auch von Gaffel. Die fand ich eigentlich super lecker.
Cascara?
Ja.
Okay, sagt mir gar nichts. Was
war das?
Das
ist auch so eine Cascara-Blüte. Daraus wird halt irgendwie ein Teeaufguss gemacht. Stimmt. Und der hatte auch irgendwie erhöhten Koffeingehalt. War, fand ich ganz lecker. Und ich hatte tatsächlich noch eine Flasche bei mir. Ja, das war die letzte. Also die gibt es leider nicht mehr. Ja.
Stimmt, hast recht.
Sad.
Sad. Aber probieren wir erstmal mal die Flasche aufmachen. Kommt in so einem schönen Glasgefäß mit so einem kleinen Korken um.
Sieht
drin.
Auch schon lecker aus, muss ich sagen.
Oh, der Ploppen kam nicht ganz so gut drüber. Egal.
Egal. Schön dunkle Farbe auf jeden Fall. Ne?
Ja, schön braun, bräunlich, alles gut. Warte, einmal für dich.
Aber sieht auf jeden Fall aus wie ein Zauberextrakt hier.
Und unser Gast setzt aus, nicht weil er unhöflich sein möchte, sondern einfach, fahren. Weil er noch fahren muss.
Nicht nach Erfurt, oder?
Nee, nicht nach Erfurt.
So, machen wir erstmal Geruchstest. Ja, Kräuter, gut. Oder? Probieren wir mal. Cheerio. Also, saulecker.
Ja.
Klar, eine Süße ist mit dabei.
Ja.
Ich finde, es hat noch nicht mal so diesen Jägermeister-Touch, sondern ich finde, es kommt einem Averna sehr nah. Also, doch, bleibt lange im Mund, geht gut ab.
Schönes Geschenk auf jeden Fall.
Definitiv. Also wenn man jetzt zum Beispiel jemandem was aus der kölschen Heimat was schenken möchte und du weißt nicht, was du schenken willst.
Dann
Mama Nero oder irgendwie so einen schönen Gaffel-Präsentkorb. Ich habe gerade noch einen Post abgelassen, weil ich habe noch keine passenden Gläser dazu. Vielleicht kann uns die Gaffelbrauerei denn mal so ein paar Gläser rübergeben für, weiß nicht, umsonst. Weil wir
eine Schutzgebühr oder wie das früher hieß.
Für einen Cent oder so. Also verschenken, ich darf es auch nicht mehr.
Wir können den Rückumschlag hinschicken oder wie?
Nee, also
das geht
so
über Büchern.
Ist wirklich sehr, sehr lecker. Kann ich wirklich nur empfehlen. Lohnt sich in jedem Fall.
Was kostet so ein Spaß?
16. Ja, ich bin ja so ein Trinkgutkäufer, gehört zur Edeka-Gruppe. Die sind ja in der Regel nicht die günstigsten.
Etwas preisintensiver.
16,99 € hat jetzt die Flasche gekostet. Aber man muss dazu sagen, die sind noch nicht ganz so bedeppert. Die machen tatsächlich noch 700 Milliliter rein.
Ja.
Nicht so wie mittlerweile die Hartspirituosen, die dann die 0,5er und dann 0,7 oder 1 Liter Flasche
sieht auch schön aus. Kann man bestimmt auch noch ein paar Blümchen reinstellen danach.
Herrlich. Meistens ein Lämmchen drin und dann oder ein paar
Tropfkerzen
Paletts, paar LEDs.
Und dann,
herrlich.
Wunderbar.
Gut, aber wir sind ja nicht hier um...
Wir sind ja nicht Martine Wittler, Deko-Time hier.
Sondern wir sind hier bei Chris. Lieber Chris, aufgewachsen in der DDR ist für uns Wessis natürlich auch immer eine interessante Story. Man kennt das nur aus dem Geschichtsunterricht, weil ich war damals noch so klein, dass ich das nicht bewusst mitbekommen habe.
Also ich war, glaube ich, 4, als damals die Mauer gefallen ist.
Ja, ich war etwas älter.
Aber ich hab auf jeden Fall noch die Bilder im Kopf, wie das im Fernsehen war, als die Menschen... Okay. rübergeströmt sind.
Richtig, genau. Ja, ich kenne die Bilder auch noch. Ja. Ihre Ausreise wurde genehmigt oder
richtig.
Ne? Was das. Aber erzähl uns einfach mal, wie bist du denn groß geworden? So, in dem, was du bewusst mitbekommen hast.
Ja, also 1990 war ich 12 Jahre alt, da war ja offiziell die Wende. Und ich kann mich so an einige Erlebnisse erinnern aus meinem Kindergarten und natürlich auch aus der Schule.
Ja. Fangen wir mal im Kindergarten an. Woran kannst du dich denn da erinnern?
Also wenn ich jetzt so zurückblicke, das war an sich eine sehr schöne Zeit. Aber grundsätzlich waren wir immer sehr lange. Wir waren schon in der Kinderkrippe. Da kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Dann ging es direkt in den Kindergarten. Und da waren wir halt in der Regel, also zumindest was unsere Familie anging, immer mit den Letzten, die abgeholt wurden, weil unsere beiden Elternteile arbeiteten.
Ja. Okay.
Das kenne ich auch noch so aus Erzählungen von meinen Eltern, die ja aus Polen kommen. Und da war das ja auch ähnlich, dass die Kinder sehr früh schon in die Betreuung gegangen sind, damit die Eltern natürlich dann auch Vollzeit arbeiten gehen konnten. Dann.
Genau, also, richtig.
Das sagt also man ja auch, dass das in der DDR früher besser war als heute, wo man sich ja um Platz prügeln muss in der Kita.
Aber Chris, wenn ich mal fragen darf, was haben deine Eltern beruflich gemacht damals in der DDR?
Also mein Vater war Polier bei der damaligen, sowas ähnliches wie die Strabag, was es jetzt gibt. Und meine Mutter war in der Optima. Das ist so ein Schreibmaschinenhersteller gewesen. Also relativ bekannt. Der hat auch dann in den Westen verkauft. Und dadurch war mein Vater halt oft nicht da und meine Mutter war halt immer relativ lange arbeiten.
Okay.
glücklicherweise keine Schicht, aber trotzdem, manche haben die uns immer abgeholt, 4, 5 oder so, kam halt drauf an. Hm. Und so genau kann ich mich aber nicht erinnern, aber an eine lustige Geschichte, das haben wir irgendwie im Kindergarten gespielt. Und ich bin, glaube ich, hinter einem hergerannt oder vor einem weggerannt, das ist zu lange her. Und dann bin ich gestürzt und habe mir den Kopf aufgeschlagen.
Ja. Das passiert schon mal.
Das Lustige war, dass ich das gar nicht so richtig registriert habe. Und dann habe ich mir den Kopf gefasst und sagte, oh, das ist nass. Also ich muss da wirklich noch klein gewesen sein. Und dann ist meine Mutter aus der Firma gekommen, also aus dem Betrieb ist das ja bei uns eher. Und dann sind wir ins Krankenhaus und da wurde ich das erste Mal geklammert.
Oh, also ich kann mich daran erinnern, es war ein Ostersonntag. Es war sommerlich. Ich war 10 Jahre lang mal auf Abwegen im Schwabenland und bin dann so einem kleinen knapp 5000 Seelen Dörfchen groß geworden und hatte, mein Bruder war mit einem Nachbarsjungen mit einem Nachbarn, einem Erwachsenen Fußball am Spielen. Und ich wollte natürlich auch mitspielen, war relativ klein, ich würde auch sagen so 6 rum, wenn überhaupt, oder 5. Okay. Hab mir Gummistiefel angezogen und die auch noch verkehrt rum. Und dann ist der Ball bei uns damals in die Tiefgarage rein. Ja. Und in der Abfahrt hattest du so Rillen drin. Und da bin ich hängen geblieben, hab mir schön die Stirn aufgeschlagen. Und deswegen prangt hier nach wie vor immer so eine kleine Narbe. Und da bin ich dann auch genäht worden. Und ich weiß noch, wie der Arzt ankam und hat mir dieses OP-Tuch mit dem Loch übers Gesicht legen wollen. Ich natürlich die Mega-Panik. Also, wir spielen jetzt mal Verstecken. Aber meine Mama hat mich damals mit einem entscheidenden Satz umgekriegt. Junge, wenn du das überstanden hast, kauf die Mama dir eine Alf-Kassette.
Stimmt, war ja damals hoch in Mode.
Ja, Alf definitiv, vom Melmark. Ja. Aber hast du denn so für dich das Gefühl gehabt, dass du, ich meine, du kannst es nicht anders, aber hast du dieses ganze Thema Ost und West da schon bewusst wahrgenommen von zu Hause aus, als du so klein warst, oder dann erst später in der Schule?
So überhaupt wahrgenommen, bis zur Wende habe ich das eigentlich gar nicht, auch nicht bei mir zu Hause. Das war halt einfach so wie es war, und der einzige Unterschied war halt, die Leute konnten überall hinreisen und konnten sich alles kaufen.
Im Westen jetzt.
Im Westen, genau. Ich hatte aber auch nicht den Eindruck, dass es uns an irgendetwas gefehlt hat.
Klar, also du kennst es ja nicht anders, ne? Also,
nee, richtig.
Deine Eltern, haben die irgendwas gesagt oder...
War das für die vollkommen normal?
Ja.
Nee, das war eigentlich vollkommen normal für die, ohne Probleme. Ich glaube, die krasse Zeit in der DDR war auch eher so die Nachkriegszeit, weil da gab es halt wirklich nichts. Das kenne ich aber nur aus Erzählungen. Ja. Kein Kaffee, da wurde also das Ersatzkaffee eingeführt, es gab keinen Zucker, so grundlegende Dinge. Aber das haben ich oder meine Eltern, also bei meinen Eltern weiß ich es nicht, aber ich habe das überhaupt nicht gespürt.
Habt ihr auch zu den Glücklichen gehört, die einen Trabant oder Wartburg besitzen durften?
Ja, ein Trabant.
Stark.
Aber was halt sehr stark floriert hat, ist der Gebrauchtwagenhandel, kann ich jetzt im Nachhinein sagen. Ansonsten war das tatsächlich so, wenn du geboren wurdest, hat irgendjemand in deinem Namen einen Trabant bestellt. Damit du den, wenn du 18 geworden bist, auch bekommen hast.
Wahnsinn.
Ja, ich meine, heutzutage kannst du einen Porsche bestellen und bekommst keine.
Ja, auch das ist momentan möglich. Dann ging es in die Schule. Wie war denn so deine Schulzeit als Junge aus dem Osten?
Ja, ich denke mal, nicht viel anders als die Schule im Westen. Was halt später wahrscheinlich der Unterschied gewesen wäre, das ist dieser Politikunterricht, den wir so extrem hatten.
Okay. Okay, halt wie war der?
Nee, das kann ich ja nicht sagen.
Ach so.
Das weiß ich nicht. Was ich halt sagen kann, ist einfach, dass wir diese Strukturen, dieser Jungpionier, Themenpionier und später dann diese, wie hieß das, FDJler.
Ja.
Und ich habe es noch gerade so bis zum Themenpionier geschafft, also mit zum roten Halstuch. Und die Wende kam dann, bevor ich FDJler geworden bin. Also da gab es schon ganz klare Strukturen.
Das war auch Pflicht? Oder war das wie, sag ich mal, wie Pfadfinder?
Wir waren alle Themenpioniere, also wir waren alle Jungpioniere, wir waren alle Themenpioniere und danach weiß ich nicht genau, da konntest du halt so eine politische Laufbahn, glaube ich, noch einschlagen.
Ich glaube, das ist natürlich auch etwas, was den Zusammenhalt stärkt. Das ist ja natürlich auch so vom Regime, könnte man sagen, ja auch gewollt, das Ganze. Also du hast ja wahrscheinlich noch Feriencamps gehabt. Ja. Man ist ja über die Ferien weggefahren. Und
also was heißt Feriencamps? Ich weiß, dass das über die Betriebe lief. Und ich war einmal, zweimal, glaube ich, dann in so einem, man kann schon sagen, Feriencamp, aber das lief halt alles über die Firma.
Okay.
Und wo ich auch sehr aktiv war, war sportlich. Das wurde halt auch gefördert wie verrückt.
Okay. Ja. stark.
Ja, cool und, eigentlich, ne? Also wenn man das so jetzt so hört,
klar, wenn
why not, ne? Also ja. Sind die Kinder auf jeden Fall beschäftigt. So.
Definitiv.
Ja.
Ja. Und dann kam die Wende. So, wie hast du die Wende erlebt? Ich meine, damals warst du ja auch in einem Alter, wo du das durchaus realisiert hast, was da passiert.
Ja, was heißt realisiert? Man hat gehört, dass sich was verändert. Mhm. Und ich muss sagen, ich war doch eine lange Zeit ein sehr naiver Mensch. Das kann man ruhig so zum Ausdruck bringen.
Mhm. Okay, inwiefern?
Ja, leichtgläubig. Ich habe nur das Gute im Menschen gesehen. Bin immer offen und ehrlich auf die Menschen zugegangen. Und es ist schwierig zu sagen. Das hat mir mein Weiterkommen nicht unbedingt erleichtert. Man
okay.
muss einfach
okay.
auch mal ruhig sein und einfach zuhören.
So wie zum Beispiel unseren Podcast.
Jetzt hast du aber ja entscheidend gesagt, du warst leichtgläubig. Was hat das für dich bedeutet, leichtgläubig zu sein? Oder was ist in dieser Zeit passiert, wo du so leichtgläubig gewesen bist? Gerade in der Jugend, das ist natürlich ein entscheidender Punkt.
Also ich war relativ lange leichtgläubig und naiv. Das hängt dann aber auch mit meinem weiteren Werdegang zusammen. Das hat dann meine geistige Entwicklung ein wenig gebremst, möchte ich behaupten.
Okay, ja.
Und ja, wenn mir einer was gesagt hat, dann habe ich den erstmal geglaubt.
Okay.
Also ich sage immer so gerne heute, meinen Respekt muss man sich nicht verdienen. Meinen Respekt kann man verlieren. Wenn man den aber verloren hat, dann ist Ende im Gelände. Mhm. Wenn man jeden Menschen aus meiner Sicht erstmal respektvoll behandeln sollte.
Richtig. Gute Einstellung. Finde ich gut.
Das stimmt. Ja, ich habe dich auch so kennengelernt, dass du halt auch immer Sachen hinterfragst. Ne? Also wenn jetzt jemand irgendwas raushaut und sagst dir, ja, wie kommst du denn jetzt darauf? Kannst du das irgendwie belegen? Woher kommt das? Hast du einen Beweis dafür? Also, ja, aber das ist ja auch wichtig, dass das machen ja heutzutage viel zu wenig Leute.
Richtig.
Dann irgendwie Sachen zu hinterfragen. Deswegen entstehen ja solche Strömungen, wie eben der Rechtspopulismus in Europa stärker wird, weil einfach viel zu wenig hinterfragt wird, Quellen angezapft werden und geschaut wird, wer sagt das, woher kommt das, ist diese Quelle glaubwürdig, kann man das so glauben oder nicht?
Ne? Ja, wir hatten das Thema ja schon mal in der Sendung, dass wir gesagt haben, wo kommt eigentlich diese Hetze her? So, wie konnte eine AfD so unfassbar stark werden? Dass wir gesagt haben, ich habe gesagt, das ist für mich ein unglaublich großes Thema, das Facebook betrifft, weil darüber unglaublich viel Meinung gemacht wird, weil eben du ungefiltert Informationen einstellen kannst, vielleicht noch einen netten Namen als Quelle angibst, also eine saubere Internetpräsenz hast und die Leute lesen das und was der Mensch liest, glaubt der ja in erster Linie als allererstes, zumindest ganz viele. Hinterfragen aber nicht, wer steckt denn hinter der Quelle, welche Querverbindungen haben die? Und jetzt sind die ja so manipulativ unterwegs, dass sie dir 25 Mal eine ähnliche Meldung unter anderem Namen geben, dann muss das ja so sein, glauben die Leute. Ja, und ich glaube, dass da einfach dadurch das Thema gekommen ist. Ne?
Ja.
So. Ja. Weißt du, wer das als erster professionell betrieben hat?
Mehr.
Jetzt sag nicht du.
Nein. Adolf Hitler. Ah, er hat diese Propagandamaschinerie an sich für sich entdeckt. Und schlussendlich ist das genau das, was du gesagt hast. Das ist das, was heutzutage passiert. Mhm. Aber warum sind die Leute so leichtgläubig? Aus meiner Sicht hat das einfach folgenden Hintergrund. Die sind mit ihrer Gesamtsituation unzufrieden, erkennen.
Ja, war ja auch schon mal vor den, also in den 30ern, gab es eine ähnliche Situation mit Weltwirtschaftskrise etc. Ne?
Richtig. Und erkennen aber einfach nicht, dass es grundsätzlich an ihrer Einstellung und an ihnen selber liegt. Und dann, ich habe da sehr gute Parallelen zu meinen zwei Brüdern. Und auch mehr oder weniger zu mir. Weil ich auch eine Zeit lang dachte, wenn ich jetzt irgendwas mache, dann möchte ich aber auch sofort ein Ergebnis. Da, wo ich heute stehe, da habe ich die letzten 12 Jahre hart für gearbeitet. Und das muss in die Köpfe von den Leuten rein. Ja,
absolut.
Und deswegen geben die gern, wenn die jemanden bekommen, der schuld ist, dann springen die gerne auf den Zug auf. Hauptsache, die müssen nicht aus ihrer Komfortzone raus und müssen sich selbst nicht ändern.
Das ist ja das Bestreben, ne? Find the easy way, ne? Oder es ist geschmeichelt, da tut's nicht weh, da kann ich mitschwimmen. Und die Leute glauben ja immer, dass sie in so einer Masse untergehen können. Ne?
Ja,
das ist
aber das Problem. Heutzutage gehst du einfach nicht mehr in der Masse unter. Ja, also sobald du irgendwas im Internet ablässt, ist das nachvollziehbar. Du kannst es verfolgen.
es sind Leute nach Amerika nicht mehr reingelassen worden, weil sie irgendwas USA-kritisches oder genau in die Türkei nicht mehr einreisen durften, weil sie irgendwas gegen das Erdogan-Regime ja auch losgelassen haben. Und dann war das Ende, war Ende. Und du musst halt auch aufpassen, dass du da nicht festgenommen wirst. Ne? Ja. Da kommen wir jetzt auch langsam mal in diese Richtung, wo wir möchten. Ich glaube, Ende 1995 war für dich, oder 95 war für dich ein prägendes Jahr. Wie hat sich 95 oder vielleicht auch schon 94 für dich dann Weg geebnet?
Also es hat alles ein bisschen früher angefangen.
Okay.
Also ich wollte erstmal noch kurz fragen, nach der Wende haben ja auch viele Leute ihre Arbeit verloren. Wie war das bei deinen Eltern? Konnten die weiterarbeiten in den Betrieben oder mussten die sich auch umorientieren?
Also mein Vater schon und wenn ich mich richtig erinnere, eine Zeit lang hat das auch noch in der Firma meiner Mutter hingehauen, aber das wurde schlussendlich auch geschlossen, weil die nicht konkurrenzfähig waren.
Mhm. Okay.
Und dann ist halt die halt irgendwann aufgehört zu arbeiten.
Mhm.
Also die wurde gekündigt.
Ja.
Mhm. Da gab es irgendwie noch eine Abfindung und jetzt nichts Horrendes. Wir waren ja in der DDR, das beste Beispiel ist, alles, was wir da in die Rentenkasse eingezahlt oder was meine Eltern in die Rentenkasse eingezahlt waren, hatten, war weg. Okay. Einfach weg und nicht mehr angerechnet auf ihre...
Wahnsinn, ne?
Dafür habt ihr ja das Begrüßungsgeld bekommen, ne? Von wie viel war das? 200 Mark oder so?
Also es war auf jeden Fall cool. Wir hatten Verwandte, die Mutter von meinem Vater ist damals in den Westen geflüchtet und hat zwei Brüder mitgenommen von meinem Vater. Und dann sind wir nach der Wende mehr oder weniger direkt darüber gefahren, haben dann natürlich das Begrüßungsgeld abgeholt.
Natürlich.
Und dann waren wir in so einem Spielzeugladen und da habe ich mir so eine Zündplättchenpistole gekauft, aber nicht so eine typische Zündplättchen, also ich habe die hätte ich gern, okay, mein Junge, bekommst du. Das war nicht so eine typische Zündplättchenpistole mit so einer Papierrolle, sondern eine mit diesen
Plastikringen.
Genau. Ah. Die war natürlich richtig laut und richtig cool. Aber schlechte Ware, keine zwei Wochen war das Ding im Eimer, war bestimmt aus China.
Immer diese Kommunisten. Ah, okay.
Und woran ich mich noch erinnern kann bei dem Besuch, ist, dass wir bei McDonald's waren.
Okay.
Oh, das war ja auch dann Premiere für dich, ne? Also wie kennst
du Coca-Cola.
Klein auf, ne?
Coca-Cola, Burger. McDonald's.
Ja, ich bin eher so der Fanta-Mensch und es gab für mich einen Filet-O-Fisch. Der war so lecker, das kann ja...
Damals hieß er doch noch
Fischmeck.
Fischmeck, ja.
Fischmeck, hieß der Fischmeck? Ja. Fischmeck. Ja, war super lecker.
Ich sage auch heute noch Fischmeck. Ich esse teilweise tatsächlich immer noch mal wieder gerne, auch wenn mir diese extreme Remouladenpampe tierisch auf den Sack geht, weil da immer zu viel drauf ist.
Ja, aber du bestellst einen Fischmeck, dann gehen die ins Kühlhaus und gucken ganz hinten.
Abgelaufen.
Ob die noch irgendwas von irgendwie 98 einen Fischmeck da hinten finden für dich.
Ah, okay. Also, um nochmal drauf zurückzukommen, für dich hat sich dein Leben ja dann irgendwann mal so ein bisschen gestaltet. In welche Richtung ging das und wie fing das alles an?
Ja, das war so Anfang der 90er. Ich denke, mein Vater war mit der Gesamtsituation ein bisschen überfordert. An sich hatte ich dann schon Probleme in der Schule. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, dass ich mich nicht gefordert gefühlt habe oder so.
Okay.
Und ich
wie meinst du das Problem in der Schule? Also grundsätzlich so notentechnisch oder? Oder mit Lehrern? Nee,
an sich nicht Betragen Probleme, Betragen. Ich glaube, ich habe, also ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht so ein bisschen ADHS habe oder so.
Okay.
Ich wollte halt auch unbedingt immer Aufmerksamkeit.
Also so ein Hansdampf in allen Gassen irgendwie überall dabei dann.
Ja, genau. Ja. Sowas in der Richtung. Und dann habe ich mich natürlich mit Leuten getroffen und dann habe ich meine erste Zigarette, lass mich nicht lügen, ich glaube mit 7 oder 8 geraucht.
Oh, okay.
Und okay.
Ich dachte mit 11 wäre ich früh gewesen.
Und so zog sich das halt durch. Meine Mutter war arbeiten, ein bisschen überfordert. Mein Vater war nie da, kam dann am Wochenende immer nach Hause. Ja. Dann gab es dicke Luft mehr oder weniger. Das war halt alles nicht so schön. Und dann war es für mich überall besser als zu Hause.
Na klar.
Und
normale Reaktion halt, ne? So, es ist zu Hause ist Druck und Dampf im Kessel, also lieber raus.
Und du hast noch zwei Brüder. Sind die älter, jünger?
Nee, die sind beide jünger. Der eine 2 Jahre, der andere 11 Jahre.
Okay.
Und da war es für mich halt überall besser als woanders oder als zu Hause, nicht woanders. Und dann habe ich halt einfach die falschen Freunde gefunden. Das ging in der Schule los und später dann haben die sich aber alle irgendwie wieder eingekriegt und dann musste ich mir halt in irgendeiner Art und Weise andere Leute suchen. Und das waren dann
die falschen.
Richtig krasse, ich weiß nicht, ob das Assis waren oder so, aber die hatten auf jeden Fall kriminelle Energie.
Wann hast du die ungefähr kennengelernt? Wie alt warst du da?
Ah, das ist eine gute Frage. Ich denke, das ging los.
Teenageralter schon.
So. Ja, ja, genau.
Das so nach da der Wende so dann war das dann so.
Glaub, also quasi so mitten in der Pubertät.
Genau.
Hm. Ich denke, dann, wenn so man eh schon sehr beeinflussbar ist und zu Hause eh schon das Scheiße ist. Ja.
Richtig. 92, 93 war das, glaube ich. Ja, und dann ging das los hier.
Okay. Was heißt, dann ging das los? Wie ging es los und was genau?
Ja, ich bin halt immer länger weggeblieben. Mein Vater war nie zu Hause. Ich habe bei den Leuten übernachtet oder wir haben die Nacht durchgemacht. Ja. Und dann haben wir Autos geklaut, sind einbrechen gegangen und alles so eine Faxen.
Also okay. Wie man sich das so vorstellt, wenn Jugendliche Langeweile haben.
Nee, ich glaube nicht, dass man sich das so vorstellt.
Doch, ich glaube, das ist immer so in den Köpfen der Großeltern so, oh mein Gott, die Jugendlichen, guck dir die an da drüben auf der anderen Straßenseite, die klauen uns gleich den Mercedes.
Also, ich will da so ein bisschen genau drauf eingehen. Das heißt, habt ihr Beschaffungskriminalität betrieben? Also habt ihr einen Auftrag bekommen, ich suche jetzt einen Mercedes E190 oder...
Oder hattet ihr einfach Langeweile?
Oder war einfach so, komm, Auto klauen und dann durch die Gegend heizen oder so?
Ja, also am Anfang war das wohl so, Auto klauen und ein bisschen durch die Gegend heizen. Aber schlussendlich, als wir dann auch einbrechen gegangen sind, um Geld zu verdienen, macht es ja oder hat es aus meiner oder aus der Sicht damals keinen Sinn gemacht, das alles zu Fuß zu erledigen. Jetzt rückblickend kann ich sagen, dass ich an sich nur dazugehören wollte. Die Leute haben mir einfach ein Gefühl gegeben teilweise, dass ich jemand bin und dazugehöre. Und so hat sich das dann halt einfach entwickelt. Und irgendwann bist du dann in so einer Spirale drin, möchte ich sagen, da kommst du nicht mehr raus.
Na klar, du hast ja deine Clique, du hast ja deine Freundin in Anführungsstrichen.
Der Druck.
Die willst du ja dann auch nicht in den Stich lassen. Und ja, wie du schon sagst, wenn du einmal da drin bist, es geht ja jeden Tag weiter, kommt ja immer irgendwas Neues dann.
Aber wie hat das denn angefangen? Also wie kommt man denn auf die Idee, irgendwann zu sagen, so jetzt klauen wir ein Auto? Also kannst du dich an dein erstes Mal, deinen ersten Autodiebstahl erinnern?
Ich glaube, das war ein Trabant sogar, original.
Okay.
War aber jetzt wahrscheinlich auch nicht so schwer, oder?
So klar. Mit einem Kochlöffel einfach umgedreht gestartet.
Nee, relativ einfach. Beim Trabant ist das so, da hast du
Nee. Keine Anleitung. Wir wollen keine Anleitungen geben.
Du musst auf jeden Fall nur die Sicherung überbrücken und dann ist die Zündung an. Und das Lenkradschloss von dem Trabant ist halt
ja, ein Stück Mausefalle Papier gefühlt.
Wahrscheinlich.
Genau.
Aber wie kam dir auf die Idee?
Also waren wahrscheinlich dann schon ein bisschen länger in dem Metier als ich. Ich glaube, nichtsdestotrotz waren die 1-2 Jahre jünger als ich. Und ich habe dann halt einfach mitgemacht und irgendwann wurde das für mich normal.
Okay, das ist krass. Weise. Okay, heftig. Ja, und dann hast du gesagt, Einbrüche. Wie ging das da los?
Wir haben halt Klamotten gebraucht, gell? Und dann sind wir bei uns auf dem Anger in Erfurt. Das ist so ähnlich wie hier vielleicht vom Neumarkt zur Domplatte über die Hohe Straße da hinten. Da sind die ganzen Geschäfte konzentriert und dann sind wir da in so 2-3 Läden eingestiegen.
Nachts.
Ja, na klar.
Ja, gut, hätte
sein können. Nicht tagsüber und habt ihr einmal hier den Mantel aufgemacht und
einen polnischen gemacht oder sowas, sondern ihr seid richtig
doch,
rein.
Ja, Diebstahl war auch mit dabei, aber das war... das konnte ich irgendwie nicht, weißt du, in den Laden reingehen und dann gucken mich die Leute an. Da habe ich ein schlechtes Gewissen gekriegt.
Ja, klar.
Ach so, da hat das schlechte Gewissen gereicht. Ja, ist ja interessant. Okay.
Okay, also nachts richtig seid ihr da eingestiegen. Okay.
Ja, ja.
Also, was heißt, geht da eigentlich? Da auch schon viel kriminelle Energie, weil die sind ja auch oft durch eine Alarmanlage gesichert oder irgendwelche Rolltore, die ja unten runtergefahren sind nach Ladenschluss und so. Also, wie habt ihr das denn? Also habt ihr die irgendwie ausgespäht? Kannten sich die Leute, mit denen du abgegangen hast, schon aus mit Alarmanlagen? Oder
ja, mehr oder weniger war das schon so. Das war schon heftig. Also so viele Alarmanlagen gab es ehrlich gesagt noch nicht. Und Rolltore auch nicht und Gitter vor den Fenstern. Aber als dann diese, ihr kennt ja alle diese Viereckchen-Kästen mit dem roten Ding oben drauf.
Ja, ja, klar.
Ja, dann machst du einfach Bauschaum rein und dann lässt du den ein bisschen ausjagen und dann kann die ruhig anfangen zu piepen. Dann hörst du das einfach nicht mehr.
Ja, okay. Ja, gut zu wissen. Gut zu wissen. Also doch eine kleine Anleitung für alle Hobby-Einbrecher demnächst.
Ja, so einfach ist das heutzutage nicht mehr. Wir sind so, also vermute vernetzt. Ich einfach mal, erstmal sind die vernetzt und zweitens sind die dann auf Bewegung ausgerichtet. Die eine haben wir zum Beispiel mal abgerissen und da war ein Akku drin und hat ihn trotzdem noch weiter getrötet.
Scheiße, dumm gelaufen.
Aber Chris jetzt ist auch zuständig für das schlechte Image der Polen, weißt du? Das waren gar keine Polen, das waren die Deutschen.
Aber jetzt ist ja so Autodiebstahl eingebrochen und so weiter. Hat man dich denn dann irgendwann mal auch erwischt?
Ja, natürlich hat man mich irgendwann erwischt. Und das ist dann aber ein relativ einfaches Prozedere. Da kommst du dahin. Ich war noch relativ jung.
Ja.
Da wird dann die Anzeige aufgenommen und dann wirst du wieder gehen gelassen. Fertig.
Okay. Also nicht so, wie man sich vorstellt, direkt in die Zelle rein und bis zur Verhandlung siehst du kein Tageslicht. So.
Nee, das hat relativ lange gedauert. Dann habe ich ja auch so an sich keine Körperverletzung gemacht, dass ich aggressiv rumgelaufen bin und Leute richtig verkloppt habe, sondern ich habe auch Körperverletzungen hinter mir. Da ging es aber erstmal nie um meine Person, sondern ich habe andere einfach verteidigt.
Okay.
Und das war jetzt nicht so in dem Maß, dass du jetzt sagst, ich bin ein Gewaltverbrecher. Und deswegen, da kann es schon passieren, dass du relativ schnell abgehst. Okay. Okay.
Aber Ende 1995 hast du uns im Vorfeld erzählt, bist du das erste Mal wirklich in den Knast gegangen?
Das ist richtig. Ich hatte da zwar schon ein paar Verhandlungen und immer Bewährung gekriegt oder Arbeitsstunden oder so ein Quatsch. Ja.
Und immer wegen Autodiebstahl oder?
Autodiebstahl, einfach okay. so der Dreh. Und dann 95, das war, ich weiß, Ende 95, ich glaube November, war ich fürchterlich betrunken und da meinte einer, wir klauen jetzt ein Auto und ich völlig im Wahn, na klar, los. Nee, ohne Quatsch. Und dann sind wir da los, haben das Auto aufgebrochen, haben uns reingesetzt. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, ob wir das Lenkradschloss nicht kaputt bekommen haben oder ob das Auto einfach nicht angesprungen ist. Auf jeden Fall habe ich meine böse Onkelskassette da drin. Nee, das war noch nicht mal meine Kassette, genau, da geht es nämlich los. War noch nicht mal meine Kassette, war von einem Kollegen und da sind wir dann weggegangen von dem Auto. Und dann erzählte er mir davon und dann sagte ich, na, da hol ich die jetzt, völlig im besoffenen Kopf.
Ja, wieder zurück an den Tatort.
Richtig,
und wollte
die Kassette holen. Oder was heißt der Klassiker? Das kann ich gar nicht so bestätigen. Das wollen die euch einreden in den Filmen.
Ich dachte, der Täter kommt immer zurück zum Tatort.
Richtig. Das habe ich sonst nie gemacht, außer ich bin da nochmal eingebrochen.
Ja. Spricht er und lacht sich tot.
Es gab so viel zu holen, da musste nochmal zweimal rein. Taschen haben nicht gepasst. So.
Und dann bin ich zu dem Auto zurück und dann standen da wohl Anwohner, weil wir doch ein bisschen Krach gemacht haben.
Ja.
Und dann haben die da mit mir geredet und ich war wirklich schlimm betrunken. Und da ging es halt um meine Person und dann bin ich auch nicht aggressiv geworden und habe auch nicht geschlagen oder irgendwas.
Ja.
Ja, und dann kam dann die Polizei, die hat mich einkassiert. Und dann bin ich über Nacht in so eine Zelle gekommen und am nächsten Tag sind wir zum Haftrichter. Und der Haftrichter hat gesagt, zack, ab in den Untersuchungshaft.
Okay.
Wie alt warst du da?
Dann 17.
17, ja.
17.
17 in Untersuchungshaft, stelle ich mir auch so emotional, kommt man da ins Grübeln oder ist man dann immer noch so naiv und so in diesem Trott drin, dass man so, ey, was wollt ihr alle von mir?
Ich glaube, da bist du auch noch so, ich bin der Größte der Welt, oder? Mit 17.
Das ist tatsächlich so, ja. Genau. Manchmal erinnere ich mich zurück und denke mir, alter Schwede, was hast du da gemacht? Und wünsche mir dann aber einfach so ein bisschen die Einstellung zurück, jetzt nicht zu den Sachen, die ich gemacht habe oder wie ich über das Welt gedacht habe, aber einfach dieses unvoreingenommene Herangehen an Dinge. Je älter man wird, desto schwieriger wird das.
Ja.
Habe ich den Eindruck. Naja, da bin ich dann.
Das stimmt so.
In U-Haft gekommen, war alles ganz cool. Ich habe dann einen auf harten Jungen gemacht irgendwie.
Ging es auch zur Sache, also in U-Haft?
Nee, in U-Haft war es eigentlich relativ entspannt, kann man so sagen.
Okay. Waren auch
relativ viele Ausländer damals schon. Mhm. Aber wirklich diese krassen Typen hier, die Rumänen und irgendwas, die dann da so Banden hatten und Autos da verschoben haben. Und,
also da wurde alles begann, quasi.
Nee, begonnen hat das ja schon ein bisschen früher. Aber was halt auf jeden Fall ein Knackpunkt war, ich hatte dann zwischenzeitlich eine Gerichtsverhandlung.
Ja.
Und da haben alle Leute, die da mit mir angeklagt waren, gesagt, dass ich damit nichts zu tun habe und bin freigesprochen worden.
Ah, okay.
Und aufgrund des Freispruchs haben die mich aus der Haft entlassen, beim Haftprüfungstermin. Hm. Und da dachte ich natürlich, ich bin unbesiegbar, die können mir alle nichts.
Ja, und das Schlimme ist ja gerade auch, wenn du so Jugendknast oder sowas, das ist ja, man sagt ja auch, dass gerade, dass du ja im Gefängnis gerade ja noch die Connection bekommst für noch viel schwerwiegendere Straftaten. Ja. Also, wie du schon gesagt hast, da kennst du, lernst du halt die Leute kennen, die irgendwelche Banden haben und Autos im großen Stil nach Osten schieben.
Ist die Versuchung da groß, dass man sich dem anschließt, oder?
Mit denen hatte ich dann nie wieder was zu tun.
Okay.
Okay.
Aber so im Knast lernt man da irgendwelche, das ich sag's ja mal, Buddies fürs Leben kennen oder so?
Nein. Ihr dürft das nicht vermischen. Untersuchungshaft ist was völlig anderes als Jugendgefängnis.
Okay.
Ja, und inwiefern? Wo kommt man da hin in U-Haft? Also,
Das hat jede größere Stadt hat so wie so eine kleine Untersuchungshaft. Das ist speziell, das ist, hat nichts mit Strafhaft oder mit Jugendgefängnis zu tun.
Gar nichts. Wie darf man sich das vorstellen? Wie läuft das da ab? Wie sieht das aus? Bist du dann in einer richtigen Zelle oder?
Ja, natürlich. Aber du hast halt einen geregelten Tagesablauf. Mhm. Der sehr strikt ist. Du hast, glaube ich, hatte ja doch, ich durfte meine Privatsachen behalten. Mhm. Zum Anziehen, dann mussten die aber gewaschen werden. Und was auch ein großer Unterschied ist, da geht halt dreimal am Tag die Zelle auf, da kriegst du Frühstück, Mittag, Abendbrot und einmal darfst du eine Stunde auf dem Freihof. Mhm. Und das ist untersuchungshaft.
Okay.
Wie lange warst du dann da insgesamt?
Einen Monat.
Okay.
Ja, das war, und deswegen bin ich da rausgekommen und dann bin ich durch die Stadt gelaufen mit meinem blauen Müllsack voller Sachen und dachte, ich bin unbesiegbar.
Ja, klar.
Nee, ohne Quatsch.
Ja, logisch. Wie haben deine Eltern reagiert damals?
Die waren natürlich unheimlich traurig und haben sich, denke ich mal, sich die Frage gestellt, was sie falsch gemacht haben. Ja.
Hast du ihnen irgendwann mal eine Antwort darauf gegeben? Oder geben können? So, Mama, Papa, tut mir leid, es war nicht euer Problem, sondern so, ich war zu viel alleine oder ich habe mir einfach die falschen Leute gesucht. Was sagt man dann?
Ich bin nämlich so fragst, habe ich, glaube ich, mit meinen Eltern nie darüber so klar gesprochen. Ich habe mich mal entschuldigt auf jeden Fall später dafür, dass ich ihnen so viel Sorgen bereitet habe. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Und ich habe mich bedankt, dass sie halt nichtsdestotrotz immer für mich da waren.
Mhm. Das ist natürlich cool dann.
Im Rahmen der Möglichkeiten, die sie hatten.
Aber jetzt bist du Ende 1995 in U-Haft gegangen, warst einen Monat drin, kommst raus, denkst, du bist unbesiegbar. Hast du denn trotzdem eine Lehre daraus gezogen oder wie ging es weiter?
leider nicht.
Dann hast du dir ein Superman-Kostüm angezogen und bist wieder losgezogen. Und
nee, ich habe angefangen, Drogen zu nehmen. Das hielt ich für eine super Idee.
Oh, okay. Welche Drogen hast du genommen?
Also angefangen habe ich mit Ecstasy direkt.
Oh, klar. Direkt Cannabis beiseite. Ach, her mit den Teilchen.
Genau, und dann Speed noch dazu, irgendwann noch das Kiffen. Und
irgendwie musst du ja runterkommen, ja.
Du scheinst dich in irgendeiner Art auszukennen, mein Freund.
Das täuscht. Viel gelesen.
Dokumentation über die Techno-Szene der 90er und so.
Genau.
Oh, das war echt übel. Ja, und dann habe ich halt angefangen, einfach Party zu machen. Das war mir damals natürlich noch nicht so bewusst, aber dann halt in eine alternative Realität geflüchtet. Alles war cool, immer drauf, Autos geklaut, einbrechen gegangen. Ja.
Kleiner
Knete gehabt.
Irgendwas, ne? Die Bullen, scheißegal.
Ja, das ging aber nur ein halbes Jahr gut und dann hatte ich wieder mal Gerichtsverhandlungen und dann haben die gesagt, ja okay, sie werden jetzt verurteilt zu, was hatte ich gehabt, 2 Jahren und 3 Monaten ohne Bewährung.
Und weswegen dann? Also haben die dich wieder gecatcht oder?
Ja, natürlich. Okay.
Die Glücksserie ging weiter, ja. Also nach wie vor irgendwo, seid ihr auch in Privathäuser eingestiegen oder so, war der nur in Firmen unterwegs?
Nee, ehrlich gesagt in Privathäusern gar nicht.
Okay, also ihr seid immer noch, sag ich mal, so menschlich geblieben, nicht in die Privatsphäre anderer Menschen einzudringen, sondern ihr habt euch quasi bereichert an den Eigentümern von Firmen und Läden.
Ja, ich würde jetzt gern sagen, du hast vollkommen recht, aber ich für meine Person kann das so
nicht unterschreiben.
Nicht bestätigen. Ich habe halt einfach immer mitgezogen.
Okay. Ja. Also egal was war, Chris, kommst du mit? Ja, ich bin dabei.
Ja. Also selbst wenn es irgendwie eine Villa gewesen wäre, hättest du gesagt, ja, kein Problem, bin dabei, bin am Start.
Wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich ja.
Okay, krass. Ja, also vielen Dank auch erstmal, dass du so offen und ehrlich bist, weil ich glaube, so einen tiefen Einblick so in diese Szene, in Anführungszeichen, oder mal so einen tiefen Einblick auch in die Seele von jemandem zu bekommen, der das erlebt hat, ist nicht sehr verständlich. Deswegen wissen wir das wirklich sehr zu schätzen, dass du heute hier bist und auch all unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern natürlich auch diese Türe öffnest. Also vielen Dank dafür.
Dazu muss ich sagen, dass ich mir da im Vorfeld vielleicht doch einen oder anderen Gedanken gemacht habe und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass wenn ich einfach mal offen darüber spreche und auch wirklich ausspreche, wie es wirklich war, auch die unschönen Dinge für mich, dass mich das eventuell ein bisschen weiterbringen kann.
Definitiv. Du hast gesagt, du bist dann knapp ein halbes Jahr später wieder verurteilt worden. Dann aber
nee, irgendwann verurteilt worden und ein halbes Jahr später, also ich glaube im Mai oder Juni habe ich dann so einen Selbststellungsbefehl bekommen. Da
kriegst du
so einen Brief nach Hause.
Okay.
Und da steht dann ein Datum drauf und dann musst du dich in so einer Haftanstalt melden. Und das habe ich dann beim ersten Mal auch gemacht.
Gell? Gleichgläubig, wie du halt warst.
Also, Servus, Ibims.
Ein Krimineller.
Nee, nicht leichtgläubig, aber vielleicht habe ich gedacht.
Hast du gewusst, dass sie dich dann jetzt einsacken? Dass du
ja,
dann,
ja, natürlich.
Achso, das war dir bewusst?
Das war mir durchaus
bewusst. Das war dann wahrscheinlich diese DDR-Folgsamkeit.
Das kann gut möglich sein,
die er gesteckt hat. So, dass er gesagt hat, okay, ich krieg hier vom Staat einen Wisch, da muss ich hin.
Kriegt auch nochmal eine andere Farbe vom Halstuch oder so.
Nee, ich dachte,
orange.
Also wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich eher, dass ich wohl einfach mir gedacht habe, dass ich die Suppe eingebrockt habe und jetzt muss ich da hingehen und die Suppe auslöffeln.
Ja, und gerade das Rückgrat. Ja.
Ja, das stimmt.
Hat man in den Kreisen leider nicht sehr oft, auch wenn das immer so propagiert wird, zum Beispiel auch, wir hatten ja so einen schönen Jingle am Anfang in der Pate und da wird das halt einfach so verherrlicht und ich kann halt einfach sagen, dass das nicht so ist.
Punkt. Aber was hatte ich denn erwartet? Jetzt sagte der Richter, Chris, du musst das jetzt war was, Türe geht zu, wie lange, du hast gerade 2 Jahre, 3 Monate ohne Bewährung, wie lange warst du tatsächlich drin?
Beim ersten Mal habe ich tatsächlich beim ersten Mal, man kann dann immer noch 2/3 entlassen werden. Mhm. Beim ersten Mal habe ich dann tatsächlich 2/3 bekommen und bin nach 1,5 Jahren rausgekommen.
Okay, wie war oder was hat dich im Knast erwartet? Jetzt gehst du das erste Mal über diese Linie und hinter dir geht das Schloss zu. Erzähl uns einfach mal, so, was ist in dir vorgegangen?
Und du musst ja auch deine ganzen privaten Sachen abgeben. Ist ja nicht wie in der U-Haft, dass du die behalten kannst, sondern du bist ja dann Häftling.
Richtig.
Mit einer Nummer wahrscheinlich dann auch, oder?
Wahrscheinlich stand irgendwo eine Nummer zu meinem Namen, aber das ist jetzt
nicht so sichtbar.
Okay.
Genau, ich war halt immer noch der Herr so und so.
Also das heißt, jetzt ist die Türe hinter dir zugegangen, du hattest keine Habseligkeiten mehr, hast vielleicht ein Buch bekommen oder sowas. Was war das für ein Gefühl?
Ätzend. Also man musste sich erstmal dran gewöhnen, es war eine neue Umgebung beim ersten Mal, dann bekommt man so Eindrücke mit, war alles nicht so einfach. Und zu der Zeit, muss ich ehrlich gesagt sagen, war das auch erstmal nicht so schlimm.
Okay.
Das war dann so ähnlich wie in der U-Haft, so ich muss erst mal gucken, wie das ist. Und dann muss ich da eine gute Figur machen, damit ihr versteht, was ich meine. Ich war mal so ein BVJ gemacht, berufsvorbereitendes Jahr. Mhm. Und da hatten wir auch Deutschunterricht und da sollten wir einen Aufsatz schreiben. Mhm. Wie wir uns unsere Zukunft vorstellen.
Okay.
Und dann habe ich da 4 Seiten geschrieben, was ich nicht für ein großartiger Krimineller werde.
Ja, früh übt sich halt, ne?
So, das war halt meine Einstellung damals. Ich wollte das halt. Mhm.
Das war dein
Ding. Du hast gedacht, das geht halt ein Leben lang so weiter.
Ja, weil ich halt diese verklärte Sichtweise aus diesen ganzen Filmen hatte. Weißt du, das lief schon irgendwie und das funktioniert und das ist auf jeden Fall ein Weg, den man einschlagen kann. Nee.
Ja.
Und du hattest dann eine Zelle für dich oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, aber die Regel ist eigentlich so, die sind alle überfüllt und dann gibt es halt Einzelzellen, Zweimannzellen. Und wenn du eine Einzelzelle oder eine Zweimannzelle hast, hast du Glück gehabt. Mhm. Und dann kann es schon wieder sein, dass du eine Viermannzelle hast. Und teilweise dann, wo ich später war, da gab es auch 7-Mann-Zellen.
Wow, okay. Aber da stelle ich mir auch vor, also in dem Moment, wo du mehr als 2 Leute hast, kommt ja irgendwo vielleicht auch dieser Neidfaktor auf, oder?
Nö, nicht der Neidfaktor, sondern, oder vielleicht auch, aber schlussendlich im Jugendgefängnis ist es so, dass die Leute sich noch beweisen müssen. Mhm. Und das ist richtig uncool.
Okay, das heißt, was?
Ja, da geht's dann halt los mit irgendwelchen Spielchen. Wenn du dich da nicht durchsetzt, dann bei uns hieß das damals, dann bist du die Ritze. Da musst du deinen Einkauf abgeben teilweise, dann musst du für die anderen putzen und so einen Scheiß.
Mhm. Okay.
Und das war alles nicht so cool, wenn ich ehrlich bin. Und ich sage selber über mich, dass ich doch eine relativ zart beseitete Person bin.
Okay.
Und wo ich das erste Mal drin gewesen bin, hatte ich einmal ein richtig schlechtes Erlebnis. Das war halt wirklich nicht schön. Und beim zweiten Mal...
Willst du darüber sprechen, was da passiert ist?
Ja, ich war dann irgendwann auf einem, wir sind dann verlegt worden in das richtige Jugendgefängnis, weil ja. die Haftanstalt zugemacht hat, zumindest die, der Jugendteil.
Ja.
Und da bin ich dann auf einer Viermannzelle gelandet und dann wurde ich dann halt richtig drangsaliert. Und schlussendlich...
das heißt geschlagen.
Der und Neueste warst oder der Kleinste, der Jüngste?
Nee, weil ich nicht abgedreht bin und nicht gleich einen direkt abgestochen habe. Also ja. im übertriebenen Sage, mir irgendwas geschnappt habe und den Schädel eingeschlagen habe.
Ja.
Weil für okay. mich ist das so, keine Ahnung, wie ich sagen soll, aber...
du bist nicht so abgewichst.
Du bist ja. einfach nicht so krank ja. im Schädel. Du bist kein halt Gewalttäter.
So Jesus, so, weißt du
bist halt kein Gewalttäter. Du bist halt jemand, der Diebstahl vollzogen hat, aber jetzt nicht diese krassen Gewalttaten so exzessiv ausgelebt hat, oder? Weil du Respekt vor dem Menschen oder vor der Gesundheit des Menschen hast?
Das ist ganz gut. Das ist halt, wie gesagt, diese verklärte Sicht, dass alles cool ist und dass man sich miteinander versteht und die Polizei sind die Bösen oder die Schließer sind die Bösen. Aber dass es da untereinander auch noch so irgendwelche abgedrehten Typen gibt, die unbedingt sich beweisen müssen. Und im Jugendgefängnis ist das wirklich krass. Also später in der, im Erwachsenenstrafvollzug war, da gibt es die Ordnung und die Hierarchien. Und wenn man da nicht irgendwas Dummes macht, dann hat man auch seine Ruhe und kann da auch okay. in Ruhe ja. seine Zeit absitzen.
Okay.
Aber Jugendknast ist richtig scheiße. Ich meine, mir ging es nicht so schlecht wie manch anderen. Das eine Mal hat Sonntag oder Samstagmorgen war Alarm und dann haben die original einen weggehängt. Die haben den so dran, also da gab es so eine geschützte Station. Das war, glaube ich, wo ich das zweite Mal im Gefängnis war. Und,
also 96 dann jetzt.
Nee, warte mal, 96 bis 98 war das erste Mal. War das schon mal so was Krasses? Ich krieg das zeitlich nicht mehr zusammen.
Ist kein Problem, okay.
Und dann war ich noch ein zweites Mal, da habe ich meine...
Aber dann, pass auf, dann lass uns gleich über das zweite Mal sprechen. Lass uns erstmal dein erstes Mal richtiger Knast, ja, wenn man es mal so salopp sagen möchte, ein bisschen durchspielen. Also du hast gesagt, Jugendknast, es gibt diese krassen Leute, die sich unbedingt beweisen wollen, wo du auch, wenn du irgendwas werden willst, wenn du deine Ruhe haben möchtest, eigentlich am besten einem direkt den Schädel einschlägst, wenn du irgendwo in eine Mehrfachzelle Richtig. Reinkommst, einfach nur auf den Schwächsten drauf und drauf.
Nicht
oder
auf den Schwächsten, um Gottes
Willen,
am besten auf den, der die größte Fresse hat, damit die sehen, okay, der lässt nichts mit sich machen.
Okay, lässt sich nichts gefallen, Richtig. Größte Fresse, Anführer direkt drauf. Okay.
Korrekt.
Liefen denn diese rund, was hast du gesagt, 2 Jahre reibungslos ab oder hast du da mehr Ruhe gehabt oder gab es
da? Ja, das ging schon, das war irgendwie... Wie soll ich sagen? Das war nur mal eine kurze so eine Geschichte und dann hast du da halt deinen Alltag gehabt. Du bist da arbeiten gegangen, mehr oder weniger.
Was hast du da gemacht?
Was habe ich da gemacht? Ich habe, glaube ich, ein Jahr Metalllehrgang gemacht, sowas
okay.
wie ein Metaller. Ja. Und das war ganz okay und dann war meine Zeit abgelaufen. Ich habe einen Antrag auf vorzeitige Entlassung gestellt, also nach 2/3 kannst du entlassen werden.
Kriegt man dann so einen Bescheid, irgendwie so, hey, du hast jetzt die Möglichkeit, möchtest du? Oder?
Nee, da muss man einen Antrag stellen, aber das ist dann auch alles schon, das wissen die meisten, wie das funktioniert. Und dann machst du das und dann kriegst du den Bescheid und dann weißt du, wann du rauskommst. Hast dann natürlich noch den Rest als Bewährung.
Ja gut, das ist ja klar. Okay, das heißt, dann bist du rausgekommen?
Und dann habe ich direkt mein ganzes Geld, was ich gespart habe, für Christel ausgegeben.
Okay, also alles, was
really?
Du quasi eben im Knast durch die Arbeit halt irgendwie sparen konntest.
Genau, dann. Du bist halt im Gefängnis, gehst du arbeiten den ganzen Monat.
Und das
Monat.
Ist ja auch nicht viel, ne? Dass du da bekommst irgendwie die Stunde. Das ist
nee,
ja
das ist richtig. Ich glaube 8 Euro am Tag, 8,24 Euro war das, glaube ich, habe ich so als
Zahl. Das ist wirklich Minimaus. So.
Und dann sparst du, war das so gerechnet, dass du 1/3 zur freien Verfügung im Monat hast und die 2/3 gehen dann auf das, wie hieß denn das, irgend so ein Entlassungsgeld. Und wenn dieses Entlassungsgeld voll war, das waren, glaube ich, irgendwie 1000 Mark, nee, das waren 1000 Mark oder so.
Ja.
Und dann geht das restliche Geld auf dein Eigengeld. Dann hast du immer noch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung gehabt.
Davon okay.
bin ich dann völlig eskaliert, als ich rausgekommen bin. Wie war denn das? 98. Ich war 96 noch auf der Love Parade und 98 wieder. Und es war auf jeden Fall eine Katastrophe. Ich bin richtig eskaliert, als ich rausgekommen bin. Habe ich mir halt gedacht, so...
Ja, Freiheit, ich bin wieder
genau.
hier.
Ja.
Das muss gefeiert werden quasi.
Du bist ja auch gerade mal 20 gewesen, ne? Das muss man ja auch nicht vergessen. Also du hast ja noch keine Frau, keine Kinder, nichts. Irgendjemand, der Großes auf dich gewartet hat, vielleicht außer deine Eltern. Aber du bist ja 20, Love Parade, gib ihm.
Aber guck mal, jetzt, wir hatten es gerade nach der U-Haft, ne? Ja. So, wir haben dann nach der Haft, ich stelle mir das also vor, wie deine Eltern vielleicht reagiert haben. Waren die dann sauer und haben gesagt, so, hast du eigentlich nichts gelernt? Hast du aus der U-Haft nichts mitgenommen? Fandest du es so geil oder waren die auch so, dass sie gesagt haben, so, ey, du bist unser Sohn, so, was können wir tun, damit du wieder funktionierst, oder?
Nee, es war halt irgendwie schwierig. Also, wenn du mich so direkt fragst, kann ich dir gar nicht sagen, wie das war, ehrlich gesagt. Das ist, die waren immer für mich da, ich bin denen auch nicht, ich habe die nicht belastet, ich bin dann halt immer woanders gewesen, Punkt.
Okay.
Die hatten gar nicht so den Zugriff auf mich. Ich hatte auch.
Ich meine, du hast ja auch noch jüngere Geschwister, ne? Die haben wahrscheinlich auch noch viel Aufmerksamkeit von denen gefordert.
Genau.
Ja, weil so, wenn man jetzt bedenkt, du bist mit 18 in den Knast gekommen, das heißt, dein jüngster Bruder war ja dann 7. Ne? Also auch noch relativ jung, deswegen. Okay. Das ist natürlich dann schon.
Schon eine harte Nummer. Ja.
Und ich hatte gute Vorsätze.
Inwiefern? Also, als du aus dem Knast rausgegangen bist,
genau. Wieder,
okay.
Was hast du für Vorsätze gehabt? Was wolltest du machen?
Ich wollte auf jeden Fall nicht mehr in das Gefängnis zurück. Klar.
Guter Vorsatz.
Guter ist Vorsatz, schon genau.
Der erste richtig. Schritt in die richtige Richtung, ne?
Ja, und ich weiß dann gar nicht mehr, wie war denn das beim zweiten Mal?
Aber dann bist du raus und hast du erstmal Party gemacht.
Crystal gekauft, hast du gesagt.
Aber richtig.
Ja. Du hast Crystal gekauft?
Das war meine Hauptdroge.
Boah. Das war schon eine harte Nummer, ne?
Krass.
8 Jahre oder so.
Boah.
Ja, war schon übel.
Der sieht aber noch gut aus.
Ja, man muss ja dazu sagen, dass dieses Crystal ja irgendwie so die Haut auch so kaputt macht, ne?
Ja, das hat aber damit zu tun, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass die Leute anfangen, sich irgendwelche nicht vorhandenen Pickel auszudrücken. Und wenn sich das dann entzündet, dann verheilt das einfach nicht mehr. Punkt.
Ah, okay. Und das hast du gewusst und hast also die Finger von dir gelassen, so ungefähr.
Nee, keine Ahnung. Ich habe dich einfach so zugeballert, dass.
Krass. Okay.
Ja, aber du hast dann einfach weitergemacht. Also Drogen, Wiedereinbrüche oder wie.
Und das heißt, wenn du ja Drogen nimmst, dann bist du ja gerade bei Crystal, kommst ja schnell in so eine Abhängigkeit rein. Ist das nicht so wie bei Marihuana?
Ich brauche mal wieder ein bisschen. Ich war nicht abhängig.
Nee. Nein. Ich war nur gut drauf.
Selbstverständlich, ruckzuck. Ich habe da mal so einen schönen Spruch gelesen, das bezog sich auf Crystal Meth. Nach einmal probieren lässt es dich vielleicht noch los, beim zweiten Mal hat es dich. Das waren ja so gefühlte 30 Zeilen, die kriege ich jetzt auf gar keinen Fall mehr zusammen.
Aber du hast ja, man sagt ja, es ist ja ungefähr, es macht ja so schnell abhängig wie Heroin. Also eigentlich sofort quasi nach dem ersten oder zweiten Konsum.
Ja, das war schon krasses Zeug, ja. Kannst du nicht anders sagen. Und seid froh, dass ihr das hier nicht habt im Westen.
Ja gut, es gibt mittlerweile schon eine krasse Crystal.
Gerade auch in Bayern, ne?
Nummer jetzt hier.
Zu Tschechien und so.
Na gut, bei uns gibt es ja hier in dem kleinen Städtchen ja auch eine extrem krasse Heroin- und Crystal-Community.
Ja, die sind ja vom Haus immer ansässig.
Okay. Ja, ja. Also von daher, das ist schon sehr, sehr krasses Zeug. Okay, was hast du dann gemacht? Also wirst du ja nicht nur Party gemacht haben.
Doch, doch, nach Möglichkeit nur Party, so viel
okay. geht. Okay. Ey, ich meine, 98, das war ja.
Aber die glorreiche Techno-Zeit.
Love Parade, das war ja.
Schön Westbam, der Hool und sowas, die ganzen Marucha.
Ja, das stimmt.
Warst du oft in Berlin?
Das war nee, ja so nicht damals so oft. Noch so. Wir haben bei uns regional auch eine sehr lebendige Techno-Szene gehabt. Oder? Und habt ihr auch immer noch. Und da bin ich halt. Ja, ich muss sagen, wenn man. Früher habe ich das ein bisschen verklärt gesehen, aber. Ja, ich wollte immer irgendjemand sein und viel Geld ausgeben, aber eigentlich habe ich mich immer nur mit Drogen zugeballert und war regional unterwegs.
Okay.
Und habe nichts auf die Kette bekommen. Und dann, wenn ich mal irgendwie Geld gebraucht habe, bin ich halt losgezogen. Und irgendwann habe ich natürlich auch angefangen, Drogen zu verkaufen.
Okay.
Ganz klare Geschichte.
Okay, das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Du hast dann angefangen, selber einfach zu sagen, komm, scheiß drauf, jetzt gebe ich Knallgas, ich werde professioneller Ticker.
Aber du hast es nicht wie bei Breaking Bad gemacht und das Zeug selber gekocht, oder?
Was hast du verkauft? Crystal auch, oder
war
dir das egal?
Zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich ein bisschen angefangen, Haschisch zu verkaufen. Aber schlussendlich habe ich das Geld, was ich gebraucht habe, eigentlich mit Einbruchsdiebstahl verdient.
Oh, okay, das heißt also Beschaffungskriminalität und dann verkauft, oder also Hehlerei, oder?
So könnte man das sagen, genau. Uhrengeschäfte, also Juweliere oder so ein Quatsch und Klamottengeschäfte. Damals war das halt einfach super, wenn die Leute Hosen, ja, die normalerweise 100 Mark kosten, irgendwie für 30, 40 Mark gekriegt haben.
Naja, klar, logisch. Reizt ja heute immer noch. Klar. Ist ja normal. Jeder ist ja auf der Suche nach dem Angebot, nach teurer Ware, die er sich leisten kann, obwohl er sie sich nicht leisten könnte. Jetzt einer ankommt und sagt, hier, iPhone 10 kostet nochmal 1400 Euro, kannst du haben für 600. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie das Ding wahrscheinlich weg wäre. Ey, jetzt nicht, ich will dich jetzt nicht auf doofe Gedanken bringen.
Nee, pass mal auf, ich hatte die Tage ein sehr interessantes Erlebnis. Ich habe mir jetzt am Freitag bei Saturn eine SSD gekauft. Habe ich einfach mal gebraucht für meinen Rechner.
Ja. Dr. Google, willst du vielleicht ganz kurz für die Nicht-Technik-Begeisterten sagen, was eine SSD ist? SSD ist
ein Solid-State-Drive, das ist quasi ein Festspeicher, könnte man sagen, ein Festplattenspeicher, der für aber den nicht Computer. Wie eine Festplatte funktioniert, also keine rotierenden Teile hat und einen Lesekopf wie eine Festplatte, sondern ähnlich wie eine Speicherkarte funktioniert.
Okay, danke.
Also warte, nee, der eklatante Unterschied zu einer normalen Festplatte ist einfach, dass die normale HDD mit Magnetisierung und Entmagnetisierung arbeitet und eine SSD arbeitet einfach elektronisch.
Genau.
Okay, können wir jetzt in den Klugscheißer-Modus wieder ausschalten? Ich wollte nur so.
Da haben sich zwei gefunden.
Ja, echt, ohne Witz, ganz schrecklich. Also bitte sprich weiter.
Und da habe ich bei eBay Kleinanzeigen geschaut, ob ich da eine günstige schießen kann. Und da habe ich festgestellt, erstmal, dass die Preise jenseits von Gut und Böse sind. Also die waren ihre Festplatten gekauft haben, wo die noch richtig teuer waren. Mhm. Die waren früher einfach teuer.
Genau.
Und mittlerweile ist aber einfach aufgrund der Massenproduktion und der Weiterentwicklung ein Preisverfall entstanden.
Es ist ja immer absolut so, der Speicher wird ja von Jahr zu Jahr immer mehr und die Preise werden immer geringer. Das ist halt der Lauf der Dinge.
Kauf heute mal 64 GB auf einem USB-Stick. So, die kriegst du hinterhergeschmissen für 7,99 Euro.
Das ist
halt eine Lachnummer.
Richtig. Und auf jeden Fall hatte ich immer so eine Samsung-SSD. Ich habe immer so, keine Ahnung, für mich ist das halt Qualität teilweise. Und da hatte ich immer so eine Samsung-SSD ins Auge gefasst und jetzt am Freitag war original ein Angebot drin für eine Samsung 860 Pro, 1 Terabyte, die kostet laut geizhals.de 339 Euro, das günstigste Angebot. Und der Typ hatte die original für 160 Euro drin.
Versiegelt. Warum?
Ja, die Frage habe ich ihm gestellt. Ich bin da ja direkt eine Nachricht geschrieben. Ja, warum? Ich sage, hier, die kannst du locker für 250 Euro verkaufen. Ja, klar. Und dann kam so ein bisschen im gebrochenen Deutsch zurück. Sorry, dass ich das so sagen muss. Ja, ich habe auf eBay auch. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm. Ach komm, dann habe ich bei Saturn mal geschaut.
Ja.
Oder ich habe mir die SSD 860 Evo angeschaut, habe da mal bei Geizhals durchgeguckt und dann stand bei Saturn 219 Euro. Und dann habe ich mir gedacht, okay, scheiß auf die 70 Euro und kauf die halt im Laden und dann ist das gut, weil ich mir schon denken konnte, wo die her ist. Und das wollte ich halt einfach nicht unterstützen.
Ja, klar. Fertig. Ja, eBay bietet da natürlich auch eine große Fläche für. Das ist einfach so, ne? Weil bei eBay, gerade bei eBay Kleinanzeigen oder sowas, hast du natürlich Türen anonym, und Toren offen.
Genau, bist du anonym unterwegs, mehr oder weniger. Also, das wird ist ja auch nicht verifiziert oder sonstiges. Ja.
Aber mein Lieber, wir haben gerade darüber gesprochen, dass du angefangen hast zu verticken. Und ich merke, wir sind ja noch lange nicht beim Ende. Wir sind aber jetzt schon bei fast einer Stunde und ich glaube einfach, du bietest uns so viele Möglichkeiten, auch noch eine zweite Sendung vollzubekommen. Und deswegen möchte ich dich hier an dieser Stelle fragen, möchtest du mit uns noch eine zweite Sendung machen?
Sehr gern.
Lach- und Knastgeschichten Teil 2.
Genau. Lach- und Knastgeschichten, das ist auch geil. Ich glaube, das schreit nach einem neuen Jingle, ey. Nein, also, dann möchte ich mich ganz herzlich erstmal bei dir bedanken, mein lieber Chris. Schön, dass du bei uns bist, beziehungsweise gewesen bist. Wir sehen uns dann in den nächsten Tagen wieder, um für die nächste Woche die neue Sendung aufzunehmen. Vielen Dank für deine offenen Worte. Vielen Dank für dein Öffnen und der tiefe Einblick in doch ein so, sag ich mal, dunkles Thema. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht bei uns. Ich hoffe, wir waren ein guter Gastgeber für dich. Hast du dich wohlgefühlt?
Ja, vielen Dank und vielen Dank auch, dass ich heute hier sein darf.
Ja, wir hoffen auch, dass du nächste Woche wieder da bist.
Ja, klar.
Ja, ihr Lieben.
Nee, ohne Quatsch mal. Ja, ich freue mich drauf auf jeden Fall.
Ja, sehr cool. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch. Ja, und mit diesen Worten entlassen wir euch.
Ja, richtig.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, verurteilen euch dann in der nächsten Woche auf ein neues.
Richtig. Und, zu 60 Minuten Logorö-Höchststrafe.
Genau. Und weil es immer wieder eine Freude ist, auch mit dir, mein lieber Anderer, diese Sendung zu machen, würde ich sagen, kommt jetzt nochmal unser Jingle. Aber
bis
ganz
dahin
wichtig,
erstmal noch guten Morgen.
Guten Tag,
und
guten
gute
Abend
Nacht.
Und gute Nacht.
Richtig.
Und du musst wieder so.
Bleibt sauber.
Bleibt unanständig.
Ich glaube, bleibt sauber passt heute richtig. Gut,
bleibt unanständig. Bis dahin. Also macht's gut. Ciao, ihr Lieben.
Ciao.
Ciao.
Logo wer? Logo was? Logo, Logo. Noch ein Podcast.